Wir haben gerade gesungen, mehr Vollmacht.
Um Vollmacht zu haben, das kostet einen Preis. Das ist nicht umsonst. Wenn du wirklich Vollmacht haben möchtest als Christ in deinem Leben, musst du einen Preis bezahlen. Aber der Preis, der lohnt sich. Der lohnt sich wirklich. Ich habe am Freitagabend kurz den God Channel angeschaut und bin dann nachher nach der Sendung noch rüber. Ich denke, es war das zweite Programm. Und da habe ich das Nachtcafé angeschaut. Wer hat es angeschaut? Das hat in mir einen heiligen Zorn ausgelöst. Ich war so aufgewühlt. Ich habe gedacht, diese Atheistin, Herr, sende Feuer, dass Leute sehen, man kann nicht so über Gott spotten. Also ich musste wirklich an mich halten und ich habe gesagt, Herr, lass dir das nicht gefallen, dass Menschen so gottlos sind und über heilige Dinge spotten. Sie braucht keinen Gott. Sie braucht keinen Halt. Und der Journalist genauso. Der Journalist war genauso. Der war ein Jesus Freak. Der hat sein Zeugnis gegeben und eine junge Frau. Das hat mich sehr beeindruckt. Sie hatte eine Nahtoderfahrung. Sie war 25 Minuten klinisch tot und hat dann gesehen, wie in diesem, sie hatte einen furchtbaren Unfall und das Auto war total zertrümmert, dass diese Frau heute noch lebt und alles noch normal geworden ist, ist wirklich ein Wunder. Und sie hat erzählt dann, wie sie aus ihrem Leib rausgegangen ist und sie hat gesehen, wie die Ärzte gesprochen haben und wie ihre Angehörigen in dem Raum waren, wo sie gewartet haben, wie es ausgeht und so weiter. Und dann sah sie auf plötzlich ihre Großeltern, die sie nur vom Bild her kannte und sie haben gesagt, es ist noch nicht Zeit, du hast noch eine Aufgabe. Und ich glaube, diese Frau hat wirklich eine Aufgabe. Aber wo sind junge Leute, die sagen, die wirklich von Gott in Vollmacht hineinsprechen in Situationen? Ich habe mich in der letzten Zeit viel beschäftigt mit Elia. Ich weiß nicht, warum das mir so auf der Seele brannte, das Leben von Elia anzuschauen. Und wenn ihr eure Bibel mitgebracht habt, früher hat man immer die Bibel dabei, in jedem Gottesdienst. Wir haben nachgeschaut, was der da vorne sagte. Wir wollten wissen und es ist unser Werkzeug. Geschwister, wenn wir nicht in der Bibel zu Hause sind, wenn wir sie nur kurz lesen in unserer Andacht, wenn wir nicht wissen, wo was steht, werden wir in unserer Zeit nicht ungeschoren davonkommen. Leute in der Welt sind so clever, sind so smart, heute dich zu überzeugen von einem Jesus, der gar nicht real ist. Aber du musst Jesus wirklich selber persönlich kennen. Ich möchte die jungen Leute hier ansprechen, besonders die jungen Leute. Schämt euch des Evangeliums nicht, macht ganze Sache mit Gott. Ich bin manchmal betrübt, wenn ich sehe, wie es in unseren Gottesdiensten zugeht. Wir jubeln, wir schreien, wenn Tore fallen. Wir sind in Diskotheken zu Hause als Christen und machen mit. Und wenn es in einem Gottesdienst ist, wir sitzen da wie Säulen und habe nichts zu sagen. Wir kennen unseren Gott noch gar nicht richtig. Wir haben noch nicht diese Erfahrung gemacht, die ein Elia gemacht hat. Wir lesen das in 1. Könige, Kapitel 17, für den, der eine Bibel dabei hat. 1. Könige 17. Es steht ein Vers und er hat mich schon immer beeindruckt. Und es sprach Elia, der Tisbiter aus den Bürgern Gileads, zu Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. da bekommen wir Vollmacht. Wenn wir wissen, unser Gott lebt und wir stehen vor ihm. Was bedeutet das? Wir haben eine lebendige Beziehung zu ihm. Er redet zu uns, wir reden zu ihm. Nicht nur sonntags im Gottesdienst holen wir uns eine gute Predigt ab, gut oder weniger gut, je nachdem. Aber wir müssen wieder Menschen werden, die vor Gott stehen. Und ein Elia, der tritt hier auf. Und man weiß nicht, ja, man weiß, wo er herkommt, aber man hat nichts vorher von ihm gelesen. Und jetzt kommt er zu einem Ahab, einem gottlosen König. Wir wissen, Ahab war ein König vom Volk Israel. Israel war so in Abgötterei gefallen. Dieses Volk, das Gottes Volk war, das sich Gott erkoren hat zu seinem Volk, das Gebote bekommen hat, die ihnen Leben bringen sollten. Und jetzt waren sie so abgefallen. Sie kamen aus Ägypten heraus mit mächtiger Hand. Sie kamen durch die Wüste ins gelobte Land. Und Gott hat gesagt, rottet alle Götzendiener aus. Diese Völker, die dem Baal gedient haben, rottet sie aus. Wir denken vielleicht, Gott ist unbarmherzig. Warum hat er nicht Gnade gehabt mit diesen Völkern? Diese Völker hatten Zeit, sich Gott zuzuwenden. Aber sie waren so hart geworden, dass sie auf Gottes Stimme gar nicht mehr Acht hatten. Und das Volk Israel hat schon in der Wüste, ihr wisst alle, wie das war. In der Wüste haben sie sich ein goldenes Kalb gemacht und haben gesagt, diese sind die Götter, die uns aus Ägypten geführt haben. Was ist mit diesem Mose los? Sie haben nicht gesagt, Gott hat uns aus Ägypten herausgeführt, sondern dieser Mose, der war auf dem Berg Sinai, der hatte dort die Gesetzestafeln von Gott empfangen. Er hat von Angesicht zu Angesicht mit Gott geredet, 40 Tage lang. Und 40 Tage lang konnten sie nicht warten, bis er wieder runterkommt. Und sie sagten, wir möchten einen Gott sehen. Und sie haben sich ein Kalb gegossen. Und wer hat es gemacht? Aaron, der Priester. Der Priester. Der Priester war zu feige zu sagen, Gott hat uns so weit gebracht. Das ganze Volk stand gegen ihn. Aber er war zu feige und war Priester. Und ich glaube, heute gibt es Prediger, gibt es Menschen, die Angst haben, Sünde beim Namen zu nennen. Deswegen sind unsere Gottesdienste auch nicht mehr voll Feuer, weil wir mit der Welt spielen, weil wir gleich sind wie die Welt. Das hat mich so erschüttert. Ich habe gedacht, Herr, wie kann es sein, dass ein Aaron, der ein Priester, der praktisch der Bruder von Mose war. Wie kann es sein, dass er sich hergab, ein goldenes Kalb zu machen und zu sagen, jetzt, und dann sagte er noch, morgen wollen wir ein Fest des Herrn feiern. Wenn ihr das mal nachlest, das ist unglaublich. Wir wollen ein Fest des Herrn feiern. Und da steht, ja, sie kamen zusammen und brachten Opfer und sie aßen und tranken und standen auf zu spielen. Das war das Fest. Heute haben wir es ja auch gern, wenn alles so ganz schön zugeht. So Wellness-Christentum. Du, wenn du Wellness-Christentum liebst, dann wirst du in der Stunde der Versuchung nicht standhaft bleiben können. Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit und der Gnade, aber wir dürfen nicht mit ihm spielen. Das ist mir so klar geworden, dass es wirklich in dieser Zeit, in unserer Zeit, wo der Teufel so darauf aus ist, Christen lahmzulegen, Christen mutlos zu machen, Christen sich nur egozentrisch mit sich zu beschäftigen, mit ihren Problemen. Das ist schrecklich, wenn wir nicht aufwachen und sagen, Herr, sei uns gnädig, komm, wir wollen auch wie ein Elia stehen vor dir und im Namen Gottes Weisung geben. Er hat diesem Ahab gesagt, es wird nicht regnen, bis ich es sage. Und wir wissen, der Elia musste mit dem Volk Israel unter dieser Dürre leiden. Aber Gott hat immer einen Ausweg. Bist du nicht froh, dass Gott einen Ausweg hat? Er hat gesorgt. Er hat gesagt, du, Elia, geh an den Bach Krit, da kannst du Wasser trinken. Und ich habe den Raben befohlen, dich zu versorgen. Wie hättest du das? Du hättest nicht mehr einkaufen müssen. Du kannst jeden Morgen und jeden Abend kommen Raben und versorgen dich mit Fleisch und Brot. Gott hat gesagt, ich habe den Raben befohlen. Also Gott ist ein Gott, der über die Tiere auch herrscht. Ist doch schön. Und ich habe gedacht, da ist bestimmt sehr warm gewesen. Deswegen haben die Raben nicht gleich den ganzen Tagesvorrat gebracht, weil sie hatten ja keinen Eisschrank dort, sondern er musste frisches Fleisch und frisches Brot bekommen. Und dann nach einiger Zeit ist auch der Bach Krit ausgetrocknet. Und es ging weiter. So ist es auch in unserem Leben. Manchmal kommen wir an Plätze, wo wir sagen, da ist es dürr, wir müssen weitergehen. Wir müssen weiter. Gott hat mehr für uns. Bleib nicht an deinem Bachkritt sitzen und bedauere dich. Ach, alles ist so trocken. Sondern mach dich auf. Gott hat gesagt, geh weiter. Und ich bin erstaunt, was Gott für Mittel nimmt, um dir zu zeigen, dass er dein Versorger ist. Er hat gesagt, ich habe einer Witwe befohlen, dass sie dich versorgt. Wir hätten gesagt, Elia, wenn wir Gott gewesen wären, ich habe ein 4-Sterne-Hotel für dich. Ich habe reiche Geschäftsleute, die dir Nahrung geben, die dich verköstigen. Aber Gott wollte Elia in eine solche Abhängigkeit bringen von ihm, dass er ihm wirklich Vertrauen lernt. Und in dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit, hat Gott sich mächtig erwiesen. Es sind 3,5 Jahre vergangen. Wir wissen, diese Frau, diese Witwe war arm. Sie hat das letzte Holz gesammelt, um sich noch einen Kuchen zu machen für sich und ihren Sohn. Und dann der Elia sagte, gib mir zu trinken. Und sie wollte gerade gehen und ihm etwas zu trinken holen. Und dann sagt er noch, und bring mir ein Brot mit. Und dann sagt sie, ich habe nur noch eine Handvoll Mehl im Mehltrog und nur noch ein wenig Öl. Und das ist die letzte Mahlzeit und dann können wir verhungern. Und diese Frau musste jetzt aufgrund des Wortes von Elia zuerst Glauben investieren, dass dieser Mann, sie hat gesehen, das ist ein Prophet, sie musste wirklich Glauben investieren, um das Letzte herzugeben. Aber Elia hat gesagt, Gott wird das Mehl vermehren. Du wirst immer genug haben. Gott wird das Öl nicht ausgehen lassen. Ist das nicht wunderbar? Gott hat diese Frau vor dem Hungerstod bewahrt und ihren Sohn. Dann ist der Sohn gestorben. Ich denke, ihr kennt alle diese Geschichte. Ich hoffe, dass ihr es kennt. Wenn ihr es nicht kennt, lest heute im Nachmittag. Der Sonntag ist dazu da, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. 1. Könige 17, Vers 19. Das ist so interessant, besser wie jeder Krimi. Und besser wie jede Fernsehschau. Das Wort Gottes gibt Leben und Kraft. Diese Frau hat dann das gebracht und sie sind versorgt gewesen. Und dann ist der Sohn noch gestorben. Und dann hat die Frau gesagt, und jetzt, du Prophet, jetzt hat Gott all meine Sünden gezeigt dir. Und jetzt, das ist jetzt die Schuld. Und dann hat der Elia gebetet und hat gesagt, Herr, zeige dieser Frau, dass du lebst. Und das kannst du doch nicht zulassen, dass dieser Sohn jetzt stirbt. Und dieser Sohn ist zum Leben zurückgekommen. Aber nach diesen 3,5 Jahren, alle Wüstenzeiten gehen mal vorbei, Gott sei Dank. Sagt ihr Amen? Glaubt ihr das, dass alle Wüstenzeiten mal vorbeigehen? Ist es nicht, wir haben Hoffnung. Wir sind Christen, wir haben Hoffnung. Und dann sagte der Herr zu Elia, Elia, jetzt ist es Zeit, dich Ahab zu zeigen. Was muss in Elia vorgegangen sein? Dieser gottlose König, dieses gottlose Volk, diese Baals-Propheten, diese Propheten der Aschera, alle waren gegen ihn. Und jetzt sagte der Elia, ja, ich gehe. Und dann traf er den Obadja. Wisst ihr, wer der Obadja war? Der Obadja war der Hofmeister am König dieses gottlosen Königs Ahab, Obadja. Obadja hat für die Nahrung gesorgt und durch das, dass alles so dürr war und vertrocknet ist und eine Hungersnot entstand, hat Ahab, der König, zu ihm gesagt, du, wir müssen durchs Land ziehen und nach Quellen schauen, ob irgendwo noch Gras ist für unsere Tiere, sonst müssen wir alles notschlachten. Und so gingen sie und Elia traf Obadja. Es gibt keine Zufälle im Leben. Glaubst du das, dass Gott Pläne hat für dich? Es gibt keinen Zufall. Gott ordnet Dinge. Und wenn du auch denkst heute Morgen, ach, bei mir funktioniert es nicht, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Gott ordnet Dinge und er begegnet dir in deinen Schwierigkeiten, zur Zeit, wo du es nötig hast. Obadja erkennt den Elia sofort und sagt, mein Herr, bist du nicht, du bist doch Elia. Und dann sagt er, ja, geh zu deinem Herrn und sage ihm, ich werde heute mit ihm sprechen. Und der Obadja, der war an außergewöhnliche Wirkungen Gottes gewöhnt. Sind wir da auch? Sind wir das auch? Glauben wir, dass Gott außergewöhnliche Dinge tun kann? Er hat gesagt, wenn ich jetzt zum Ahab gehe und sage, du bist da, der hat dich, weiß nicht wie, in allen Ländern suchen lassen, weil du derjenige bist, der den Himmel verschlossen hat. Und überall hat er Schwüre abgenommen. Nein, er ist nicht hier. Und jetzt sagst du, ich soll zu Ahab gehen und du kommst. Und dann sagt er, ja, und dann nimmt dich der Geist des Herrn irgendwo hin. Und dann werd ich geköpft. Jetzt hatte der Obadja Angst. Aber er hatte solch einen Glauben, dass der Gott Wunder tun kann. Aber er hat gesagt, nein, geh und sprich mit Ahab. Und dann war diese Begegnung zwischen Ahab und Elia. Dieser Ahab sagte, da bist du ja, der Israel verwirrt. Du hast Israel in Unglück gestoßen. Und Elia konnte in Vollmacht ihm seine Sünde zeigen. Er sagte, nein, ich bin nicht der Israel verwirrt. Du und dein Königreich, er hatte ja die Isabel als Frau, diese heidnische Frau, die ihn zum Götzentum noch mehr hinneigte. Er hat gesagt, nein, du, ihr seid abgefallen. Deswegen musste Gott eine Zeit der Dürre schicken. Gott hat nicht die Zeit der Dürre geschickt, um Menschen zu zerstören, sondern er wollte in dieser Zeit eine Bekehrung sehen. Meistens ist es ja so, dass wir in schwierigen Zeiten dann uns umwenden und sagen, Herr, ja doch, ich will ganz dir dienen. Aber dieses ist nicht geschehen und deswegen musste Gott Gericht schicken. Deswegen muss Gott ist nicht nur ein Gott der Liebe. Ich denke, heute sind wir ins andere Extrem gefallen. Früher war es immer, ja, Gott ist ein strafender Gott und wir haben das zur Kenntnis genommen, aber haben uns gefürchtet und haben gesagt, ach, jetzt müssen wir ein anderes Evangelium predigen. Wir müssen predigen, Gott ist die Liebe und er ist barmherzig und gnädig. Aber Gott ist beides. Er ist gerecht. Er ist nicht unbarmherzig, aber er ist gerecht. Und deswegen müssen wir heute auch wieder predigen, wenn wir nicht in seinen Wegen laufen, gibt es eine Gnadenzeit, aber irgendwann kommt es auch zum Schluss. Sonst wäre Gott nicht gerecht. Ich denke, die Bibel spricht sehr deutlich von richtigen Normen für unser Leben. Dieser Obadja hat ja, dieser Hofmeister, der hat ja 100, ihr habt es bestimmt schon gelesen, er hat 100 Propheten versteckt. Und dieser Obadja, der am Hof des Königs war, hat gesagt, ich habe den Herrn gefürchtet von meiner Jugend auf. Ist es nicht schön, wenn jemand sagen kann, trotzdem ich in einem Geschäft bin, wo Dinge gemacht werden, die nicht richtig sind, bleibe ich bei der Wahrheit. Gott kann dich bewahren an dem Platz, wo du stehst. Wenn du Gottesfurcht hast, wird Gott für dich streiten. Und der Obadja hat in zwei Höhlen je 50 Propheten des Herrn versteckt und hat sie mit Wasser und Brot am Leben gehalten. Stell dir mal vor, du bist im Amt bei einem König, der so gottlos ist, und einer solchen gottlosen Königin, die Propheten des Herrn ermordet hat. Viele mussten sterben, aber dieser Obadja hat doch noch einige am Leben erhalten können. Das hat mich auch sehr bewegt. Wir sagen oft, ach ja, unsere Umgebung prägt uns. Ach, und wir können doch nicht immer Nein sagen. Wir müssen doch auch ein bisschen leger sein, dass die Leute nicht denken, wir sind so ein Spinner oder so. Du, wenn du Gott nachfolgst, mit Gottesfurcht, mit Freude, wirst du erfahren, dass du Menschen beeinflussen kannst, nicht, dass sie dich beeinflussen. Das ist so wichtig, dass wir heute einen Stand einnehmen in unserer gottlosen Zeit, wo so viel gespottet wird über göttliche Dinge. Ich bin wieder neu durch diese Sendung auch so entschieden, für die Dinge Gottes einzustehen. Und wirklich diese, wir wissen ja, auf dem Karmel hat dann dieses Opfer stattgefunden. Der Elia konnte einem König befehlen, so, das ganze Volk, hol sie auf den Karmel, das ganze Volk soll kommen, und auch die 450 Baalspriester und die Propheten der Aschera, das war eine andere Göttin, die sie auch noch angebetet haben. Und was mir da diese Predigt, die der Elia hielt, ist bestimmt ein Thema für die heutige Zeit. Was er gepredigt hat, lesen wir in Kapitel 18, Vers 21. Da heißt es, wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? In der Hoffnung für alle, das tritt ein bisschen moderner aus, wie lange wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Ist gut, hä? Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, wandelt ihm nach, ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Und dann steht ein Vers in der Bibel, und das Volk antwortete nichts. Auf jedes Wort Gottes musst du reagieren. Sonst verebbt es wieder und dein Leben bleibt gleich. auf jedes Wort Gottes, wo du hörst, musst du eine Reaktion haben. Das ist so wichtig. Und dann der Elia war sich wirklich seiner Sache gewiss. Er hat gesagt, dieser Gott Israels lebt und ihr sollt das heute sehen. Und er war sehr vornehm und hat gesagt, ihr 450 Baals-Propheten, ihr seid ja viel mehr. Ich bin nur ein einzelner Prophet. Ihr dürft jetzt einen Altar bauen. Wir bringen ein Opfer. Ihr bringt ein Opfer. Ich bringe ein Opfer. Und wir werden sehen, welcher Gott mit Feuer antwortet, ist der richtige Gott. Gott antwortet mit Feuer. Auf vielerlei Weise kann Gott reden. Gott verbrennt alles, was nichts ist. Gott sei Dank. Und lässt uns nicht so laufen. Und sie haben diesen Altar gebaut, haben das Holz draufgelegt, haben diesen Stier zerstückelt und sind jetzt da drumherum gegangen. Sie durften kein Feuer anlegen. Und den ganzen Tag sind sie darum und haben sich in Ekstase gebetet. Baal, höre uns! Baal, höre uns! Baal, höre uns! Und nichts ist geschehen. Und der Elia, der sagte ja, vielleicht schlaft er gerade, euer Gott, oder ist, in der Bibel heißt es, er ist vielleicht ausgetreten. Müsst ein bisschen lauter schreien, er wird schon wieder kommen, er wird schon wieder aufwachen und so. Und die Bibel ist so echt. Habt ihr das auch schon gemerkt? Die Bibel spricht von Schwächen und von Stärken. Wir sprechen gerne immer von unseren Stärken. Aber die Bibel spricht auch von Schwächen. Das ist schön. Und bis zum Abend hat sich nichts getan. Und dann sagte Elia, und jetzt tretet zu mir her. Und dann steht etwas da, das hat mich auch angesprochen. Und er baute den Altar des Herrn auf, der zerbrochen war. Sie hatten alles schleifen lassen. Sie haben jetzt andere Altäre gehabt. Sie haben Tempel ihren Götzen gebaut. Das Volk Gottes, kannst du dir vorstellen, das Volk Gottes, das auserwählte Volk Gottes, hat sich Altäre gebaut für Götzen, um Götzen anzubeten. Ich habe kürzlich auch eine Sendung gesehen, da war in Immenstadt im Allgäu eine Zusammenkunft von Deutschen und Schweizern, glaube ich, und Österreichern, Buddhisten, Deutsche, normale deutsche Leute. Und die haben da einige Tage so ein Fest gemacht und haben immer ihre Mantras vorgesprochen. Und ich habe gedacht, gibt's das in einem Deutschland, wo Reformation war, wo Christen sind, hat der Buddhismus ein Feld eingenommen? Das ist Und wir schlafen, wir sitzen hier und kriegen kaum den Mund auf, den Herrn zu preisen, haben Angst, uns vor Menschen zu identifizieren, dass wir Christen sind, damit wir keine Nachteile bekommen. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht hier in Deutschland. Man kann sich das vorstellen, in Indien oder in Afrika, wo so viele Götzen sowieso angebetet werden. Also ich bin da, ich denke, mein Gott, wie weit sind wir abgewichen? Aber Gott sei Dank, der Gott Israels antwortet mit Feuer. Seid ihr nicht froh? Der Elia sagte, Herr, zeige diesem Volk, dass du der wahre Gott bist, damit sie sich bekehren. Das betet er. Damit sie sich bekehren. Es ging ihm nicht jetzt zu schauen, zu zeigen, dass er der große Prophet ist, dass er der wichtige Mann ist, der von Gott hört und so, sondern er sagt, zeige doch diesen Menschen, dass du der wahre Gott bist. Und er hatte sich nicht leicht gemacht. Er hat gesagt, also er hat 12 Steine aufgeschichtet, jeder Stamm von Israel war da eingeschlossen, hat das Holz draufgelegt, hat den Stier zerkleinert. Und jetzt hat er gesagt, bringt mir 4 Eimer Wasser. Ich weiß nicht, wo da die Dürre war, wo die das Wasser hergebracht haben, aber es muss doch noch Wasser gegeben haben. Und er hat gesagt, ja, tut es über dieses Opfer, ja, jetzt war ja alles nass und Wasser und Feuer, wie das leckt ja alles auf, ja, und dann, und da geht ja gar nichts mehr los, wenn da noch Wasser drüber ist, und dann sagt er, nein, bringt nochmal 4 Eimer. Und nochmal 12 Eimer, 12 Eimer Wasser, sogar, dass der Graben um diesen Altar rum voll war. Und dann sagt er, Gott Israels, zeige du dich mächtig, dass du der Gott Israels bist. Und dann kam Feuer, ich denke, es war ein Blitz wahrscheinlich, der dieses Opfer angezündet hat, hat das Holz aufgefressen, hat die Steine aufgefressen. Hast du schon mal gesehen, dass Steine brennen? Hat alles Wasser aufgeleckt. Und dann ist das Volk auf ihr Angesicht gefallen und haben gesagt, der Gott lebt. Ja, der wahre Gott lebt. Der Gott Israels lebt. Aber dann war Elia noch nicht zu Ende. Er hat jetzt nicht gesagt, prima, Erweckung, Erweckung haben wir jetzt in Israel. Sondern er hat gesagt, diese 450 Baalspriester, die Anlass gegeben haben zur Sünde, müssen ausgerottet werden. Und das war für mich auch eine Lektion. Wir können nicht erwarten, dass wir Antworten bekommen von Gott, wenn wir nicht gemäß seinem Wort auch handeln. Und es hört sich grausam an, dass er diese 450 Baalspropheten getötet hat. Aber Gott hasst die Sünde. Und diese Sünde von den Baalim war so, dass die Menschen Prostitution gemacht haben, dass sie ihre Kinder töten ließen vor diesem Baal und dass sie sexuelle Dinge gemacht haben, Perversionen. Und deswegen hat Gott das so gehasst, weil er ein heiliger Gott ist, weil er ein reiner Gott ist. Und deswegen musste Elia ganze Sache machen. Und dann hat er gesagt, so Ahab, es wird bald regnen. Spanne deinen Wagen an, iss jetzt zuerst etwas und spanne deinen Wagen an, es wird bald regnen. Und der Elia ist da nicht mit dem Ahab zum Essen gegangen und hat gesagt, jetzt habe ich es mal verdient, dass man auch sieht, was ich getan habe, dass ich das Volk wieder zurückgebracht habe. Sondern er ist auf den Berg gegangen. Und wie hat er gebetet? Wisst ihr das? Er hat seinen Kopf zwischen seine Knie gemacht. Also er hat sich vor Gott gebeugt. Du, wenn du echt betest, dann ist dir die Stellung auch wichtig. Herr, ich beug mich vor dir. Und jetzt, Herr, du musst jetzt beweisen, du hast dich jetzt bewiesen mit Feuer, aber jetzt schicke den Regen. Schicke das, was jetzt nötig ist, auch für das Land. Und er hat seinen Sohn ganz auf die Spitze des Karmels geschickt und hat gesagt, schaue zu mir hin und sag mir, was da kommt. Und er musste wirklich intensiv beten. Wenn wir intensiv bei etwas bleiben, bekommen wir Antwort. Wenn wir nur so flüchtig, ja Herr, segne diesen und tu das und das. Nein, intensiv dranbleiben. Und er musste 7-mal gehen und er sagte, beim 7. Mal sagte dieser Knecht, ja, ich sehe eine Hand groß, eine Wolke wie eine Hand. Und ganz plötzlich hat sich dann der ganze Himmel verfärbt und ein mächtiger Regen ist gekommen. Gott antwortet mit Feuer, Gott antwortet durch Wasser, Gott antwortet durch Erdbeben, Gott antwortet, wie auch immer. Ich habe jetzt keine Zeit mehr, das noch mehr auszuführen, aber dann nachher ist ja diese ganze Geschichte weitergegangen. Elia bekommt auf einmal die Nachricht von Isabel. Und da sehe ich auch, dass wir großen Glaubenshelden nicht immer so gut drauf sind. Und das verschweigt die Bibel auch nicht. Er bekommt plötzlich Angst. Isabel schickt ihm die Nachricht und sagt, genau so, was du mit diesen Baalspriestern und Propheten getan hast, werde ich mit dir machen. Morgen um diese Zeit wirst du auch tot sein. Und jetzt eine Übersetzung, ich glaube die Bruns-Übersetzung sagt, Elia ging nach seiner Seele. Die Seele ist der Sitz unseres Verstandes, unserer Gefühle. Wenn du nach deinen Gefühlen gehst, wenn du Angst hast, das ist kein guter Ratgeber. Aber Elia, der so stark war, der in der Vollmacht und in der Salbung Gottes gestanden ist, der Feuer vom Himmel heruntergebetet hat, ist auf einmal ein Mensch wie wir. Die Bibel sagt in Jakobus 5, Elia ist ein Mensch wie wir. Bist du nicht froh, dass die Bibel auch da sagt, dass der Elia mal schwach geworden ist? Aber auch in der Schwachheit kommt ihm Gott wieder zu Hilfe. Und dann rennt er um sein Leben. Er rennt nach Beersheba und von Beersheba in die Wüste. Und dann lässt er sich unter einem Ginsterstrauch nieder und schläft ein und sagt noch, was sagt er? Herr, nimm doch mein Leben von mir. Was hat es auch für einen Wert? Ich habe so für dich geeifert und ich habe so, und jetzt geht's mir so. Und Gott lässt ihn schlafen. Es ist gut. Gott schaut auf deine körperlichen Bedürfnisse auch und manchmal sagt er, Ruhe, Ruhe, du musst jetzt nichts machen, du musst jetzt nur auch mal nach dir schauen. Das dürft ihr jetzt machen im Urlaub. Auch mal nach euch schauen. Und ihr alle auch. Natürlich keiner ausgenommen. Und ein Engel stärkt ihn. Er sagt, komm, möchtest du nicht, ich hätte sehen wollen, wie das ausgesehen hat, wie der Engel gekommen ist und ihn angestoßen hat, aufgeweckt. Du musst jetzt was essen und was trinken. Und dann war er aber trotzdem noch so verzweifelt, dass er wieder eingeschlafen ist. Und zum zweiten Mal, Gott kommt immer wieder, ist das nicht schön? Und dann sagt er, Kraft dieser Speise ging er dann weit zum Berg Horeb. Horeb war der Berg, auch Sinai genannt, wo Menschen Gotteserfahrungen gemacht haben. Und der Elia hat eine Gotteserfahrung gemacht. Er hat, das ist interessant, ihr müsst es wirklich lesen. Ich bin so begeistert von dieser Geschichte. Er sagt, Gott sagt plötzlich zum Elia, Elia, was tust denn du hier? Ist das nicht schön? Ganz einfach. Er sagt nicht, ach, jetzt komme ich, der große Gott, und schaue nach dir, der du weggelaufen bist, der du Angst gehabt hast. Nein, Elia, was tust du hier? Und dann kommt der ganze Stress und er sagt da, und so kommen wir uns auch manchmal vor, wenn Enttäuschungen, wenn wir Angst haben, wenn wir Menschenfurcht haben, wenn Menschen uns nicht richtig behandeln. Herr, siehst du denn nicht, was wir alles für dein Werk eingesetzt haben? Und jetzt feinden uns noch Leute an und drehen uns das Wort im Mund rum. Und Herr, schau doch. Und ich bin allein übrig geblieben. Und ich habe so für dich geeifert. Und ich habe so Gemeinde gebaut. Und jetzt laufen Leute fort und alles. Und Herr, siehst du denn das nicht? Und Gott sagt, Elia, komm aus deiner Höhle heraus. Er hat ja sich dort wahrscheinlich eingerichtet. Er wollte dort drin übernachten. Komm aus deiner Höhle heraus. Ich will dir begegnen. Und wir wissen, Gott kam und mächtige Winde und Erdbeben und alles Mögliche. Aber Gott war in keinem der großen Dinge, nicht im Feuer, nicht im Abbeben, nicht in den Stürmen, sondern im feinen Säuseln. Der Elia konnte gar kein Erdbeben brauchen, wie Gott jetzt redet. Er brauchte Ermutigung. Gott kommt nicht mit dem Holzhammer, wenn du es nicht nötig hast. Gott kommt mit einer feinen Stimme und sagt, tu das jetzt nicht. Komm, ich will dich ermutigen. Ich bin da. Wenn du es auch gar nicht siehst, wenn deine Umstände auch aussehen, wie wenn das sich nie verändern würde. Ich bin da. Und dann freut's mich, wenn wir mutlos sind, wenn wir so resigniert sind, wenn wir denken, ja, keiner sieht, was ich tue. Keiner sieht's, was ich tue. Gibt Gott ihm neue Aufträge. Gott kommt und lässt dich nicht in deiner Resignation. Er lässt dich nicht sitzen, sondern er sagt, komm, Elia, du musst jetzt 2 Könige salben. Du musst nach Syrien gehen, nach Damaskus und den Hazael zum König salben und den Jehu zum König salben nach Ahab. Und einen Nachfolger wirst du bekommen, den salbe auch. Gott gibt dir neue Aufträge, auch wenn du ganz resigniert bist. Und das gibt dir wieder neue Energie. Neue Energie weiterzumachen. Ich möchte wirklich den Herrn bitten, dass er euch dieses Wort ganz tief in euer Herz prägt, dass Gott in allen Umständen bei uns ist, aber dass wir ganz auf seiner Seite stehen müssen. Und in diesen schwierigen Phasen kommt er und schaut nach uns und er gibt uns zu essen, er gibt uns zu trinken, er gönnt uns Schlaf, was auch immer wir nötig haben. Gott ist da. Gott ist da. Und der Gott, der mit Feuer antwortet. Ich möchte eine Frau sein, die eine Stimme hat, nicht wegen mir, sondern wegen Gott. Und ich möchte sagen, Herr, zeig unserem deutschen Volk, dass du Gott bist. Ich hab gedacht, Feuer vom Himmel sollte diese Atheistin jetzt mal, dass die Leute auch sehen, dass Gott wirkt. Aber was hat der Herr gesagt zu seinen Jüngern, wo sie gesagt haben, Herr, sollen wir Feuer fallen lassen? Wes Geistes Kinder seid ihr? Aber manchmal habe ich so den Eindruck, Gott sollte schneller mal was machen, dass die Leute das auch sehen. Aber Gott hat Gnade, wir leben heute in der Gnadenzeit, aber doch dürfen wir das nicht außer Acht lassen, dass Gott auch gerecht ist und Gott strafen muss. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns in der Bibel Menschen zeigst, die Menschen sind wie wir, die Schwächen haben, die Stärken haben. Aber Herr, du lässt uns nicht da, wo wir jetzt gerade stehen, sondern du führst uns weiter. Ich bete, dass du Menschen, die hier sind, die in einer Situation sind, die für sie nicht angenehm sind, dass du ihnen begegnest und sie ermutigst und sagst, geh weiter, ich gebe dir einen neuen Auftrag. Ich bin bei dir, ich stärke dich, ich stärke dich, ich bin bei dir. Und Herr, ich möchte dich bitten, besonders auch diesen jungen Leuten hier, gib Rückgrat, wirklich Christ zu sein. Nicht zu hinken auf 2 Seiten. Nicht auf 2 Hochzeiten zu tanzen, halb Welt und halb Christ. Herr, du siehst, wie das zu Unglücklichkeit führt, wenn wir nicht ganze Sache machen. Weil wir dann wissen, wir haben keine Autorität. Herr, ich bete, dass das Wort, das heute gesprochen wird, nicht leer zurückkommt und uns alle ermutigt, vorwärts zu gehen mit dir und zu wissen, unser Gott lebt. Amen.